unlocking the road ahead.
Okay. Den Weg vor uns aufschließen. Digitale Forensik. Also es hat sich herausgestellt, dass moderne Autos oder eigentlich jedes Gefährt früher einfach nur ein mechanisches Gerät war. Und das ist aber zunehmend ein elektronisches Gerät geworden. Und jetzt werden wir tief in das Feld eintauchen und Kevin wird uns davon erzählen. Ja, danke vielmals, dass ich dir das vorstellen darf. Was wir schon gehört haben, wird es jetzt heute um Fahrzeuge gehen. Genau genommen digitale Forensik in Fahrzeugen. Also, wenn jetzt ein Unfall ist, wie kann man da Nachforschung anstellen mit modernen Fahrzeugen? Wenn wir an moderne Fahrzeuge denken, dann denken wir an Autos, die mit irgendwas verbunden sind. Autos, die miteinander kommunizieren, Autos, die vielleicht mit den Ampeln kommunizieren oder mit Smartphones und noch viel mehr. Autos haben auch zunehmend Selbstfahroptionen. Also der Autopilot von Tesla oder Einparkhilfen. Und diese Autopiloten, die erlauben es einem, einfach drin zu sitzen und das Auto fahren zu lassen und zu hoffen, dass man nicht crasht. Natürlich gibt es auch sehr viele Medienoptionen. Man verbindet sein Smartphone nicht nur mit dem Smart Home, sondern auch noch mit dem Fahrzeug, mit der Infrastruktur. Das Auto wird also Teil des Internet of Things, also ein Teil der vernetzten Dinge. Man kann also mit Suchmaschinen nicht nur nachlesen, was es so gibt, sondern man kann auch direkt nach offenen Ports zum Beispiel von Autos suchen. Und natürlich haben auch die Ermittlungen von Sicherheitsbehörden sich verändert. Und natürlich ist es nicht ganz so wie bei Smartphones. Bei Autos ist es so, dass das durchschnittliche Alter in den USA zum Beispiel ist ungefähr 12 Jahre, in Deutschland etwa 10 Jahre und in China ungefähr 5 Jahre. Das heißt, dass wir natürlich nicht darauf vertrauen können, dass die Autos die modernsten sind und die meisten Fähigkeiten haben oder die stärksten Prozessoren an Bord. Wir müssen natürlich auch mit diesen alten Autos arbeiten, zum Beispiel Volkswagen Golf, etwa 10 Jahre alt. Ziemlich klassisches Infotainment-System, das sieht man hier oben rechts. Es gibt eigentlich keine Smartphone-Integration. Meistens ist da eine Festplatte drin und da sind dann auch die Karten drauf, manchmal noch andere Informationen. Aber wir haben eigentlich keinen Speichermechanismus in solchen Gefährten. Manchmal gibt es vielleicht Cruise Control oder Spurhalteassistenten, aber eigentlich nicht viel mehr. Und Gefährte in diesem Alter haben auch eine sehr verteilte Architektur im Auto gehabt. Das heißt, es sind sehr viele kleine Computer drin. Und im Auto heißt das ICU. Und jeder dieser Computer, dieser ICUs, hat nur eine sehr begrenzte Kompetenz. Und Tesla zum Beispiel hat eine dedizierte, zentralisierte Computereinheit. Aber im alten Auto ist das alles noch verteiltes Rechnen. Wenn wir dann daran denken, was neue Autos jetzt einführen in den Markt, zum Beispiel Sachen, die ich schon genannt habe, Smart Home Integration. Also das Auto redet mit dem Zuhause. Wenn man also sich dem Zuhause nähert, dann öffnet sich schon die Garagentür automatisch. Und vielleicht geht schon die Heizung an. Vielleicht sogar schon, wenn man einfach noch so 20 Kilometer entfernt ist. Es gibt Keyless Go, also man braucht gar keinen physischen Schlüssel mehr. Man setzt sich einfach ins Auto. Manchmal reicht schon das Smartphone, um es aufzuschließen. Es gibt natürlich Smartphone-Integration. Alles, was man auf dem Smartphone hat, also Karten, man sieht, wer einen anruft. Man kann mit dem Auto reden. Indirekt geht das natürlich über Smartphone. Man kann Musik vom Smartphone im Auto abspielen und natürlich eine ganze Menge fortgeschrittener Assistenzsysteme. Also was heißt das jetzt für alte Geräte, alte Gefährte und die modernen Gefährte? Wir müssen das ja beides verarbeiten in auto-digitaler Forensik. Und was bedeutet das überhaupt? Also digitale Forensik ist eine Unterkategorie von klassischer Computerforensik. Wir konzentrieren uns also auf Gefährte und wie sie sich mit anderen Geräten aus der Fahrzeuginfrastruktur verbinden. Zum Beispiel Ampeln, Smartphones oder eben IoT, wie wir es schon gesehen haben. Wir können hier zwei verschiedene Anwendungsfälle unterscheiden. Wir können Unfälle rekonstruieren und natürlich Verbrechen aufklären. Wenn es um Unfälle geht, dann wollen wir natürlich eine Schuld feststellen. Entweder vom Fahrer oder vom Fahrzeug oder ja. Also Fault ist, wer hat das verursacht, wie kam es zustande? Und dann geht es natürlich um die Schuldfrage, wer ist jetzt schuld und wer haftet? Und wenn es um Verbrechen geht, dann können wir uns entweder ansehen, dass das Fahrzeug angegriffen wurde, zum Beispiel Cybersecurity-Ermittlungen, oder das Fahrzeug wurde einfach in einem Verbrechen verwendet, als Fluchtfahrzeug zum Beispiel. Okay, bevor wir jetzt weiterreden, sollten wir uns nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Warum ist das überhaupt besonders? Warum sollten wir uns das besonders ansehen? Naja, wir haben verschiedene Nutzer bei Fahrzeugen. In klassischen IT-Systemen haben wir einzelne Nutzer und jetzt haben wir hier den Versicherer, wir haben die Mitfahrer, wir haben den Fahrer, wir haben im Zweifel den Besitzer, der nicht der Fahrer ist. Und alle diese Personen oder Einheiten hinterlassen Spuren in unserem Computersystem. Es gibt ja zum Beispiel Systeme, die dann feststellen, da kommt ein weiterer Schlüssel. Oder ist der Sitz dann in der richtigen Position? Also das ist ein Komfortsystem, das die Einstellung von einzelnen Mitfahrern richtig einstellt. Und all das kann natürlich auch automatisch an die Versicherer übertragen werden. Sie sind außerdem sehr stark vernetzt, zum Beispiel mit Ampeln. Und die Komponenten sind auch fahrzeugintern immer stärker vernetzt. Und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Standorte, also im Fahrzeug verschiedene Orte und extern verschiedene Orte. Und wenn man jetzt Ermittlungen anstellt, dann kann man natürlich nicht jede einzelne Ampel anfahren, die ein Fahrzeug passiert hat. Es sind physische Systeme. Das heißt, sie interagieren mit der Umgebung und das ist natürlich relevant für die Sicherheit. Und natürlich ist ein großer Fokus auf die Sicherheit von Fahrzeugen. Und wir müssen sicher gehen, dass die Fahrer und die Mitfahrer im Fahrzeug geschützt sind. Wir haben sehr viele Abhängigkeiten zwischen den Komponenten. Viele Anwendungen brauchen eben Daten von anderen Komponenten. Wenn man also jetzt eine einzelne Komponente rausnimmt, um sie zu testen, dann gibt es Simulationsumgebungen, dann braucht man kein komplettes Auto, um ein Feature zu testen. Das ist ein sogenanntes HLS, ein Hardware Loop Setup. Und das gibt es eigentlich für die meisten Komponenten, damit man nicht immer ein ganzes Auto braucht. So, wir haben jetzt natürlich Funktionsdaten. Und hier gibt es sehr viele Regelungen schon durch die Sicherheit und durch die Sicherheitsanforderungen. Zum Beispiel die Temperatur des Motors oder auch die Information, ob der Fahrer angeschnallt ist. Das wird schon gespeichert. Und natürlich gibt es jetzt Folgen für die Sicherheit. Und sehr viel, was wir in klassischen IT-Systemen machen, kann wir hier nicht anwenden, weil wir die Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrers sicherstellen müssen. Und dann natürlich Accessibility, also Zugang. Und das Fahrzeug ist meistens beim Besitzer. Man kann es nicht so einfach verschicken. Und wir wissen auch nicht immer, welche Komponente wo im Auto genau ist. Wir müssen also sehr viel reverse engineeren, sehr viel rückentwickeln quasi, um herauszufinden, wo ist denn jetzt genau diese Komponente, von der ich Daten haben möchte. Insgesamt sind also die Charakteristika nicht nur in Fahrzeugen so. Es gibt da sehr viele Überschneidungen mit anderen Bereichen der Forensik. Aber diese Kombination macht digitale Forensik in Autos schon sehr speziell und ist relevant, dass wir uns das genauer ansehen. Also, wie würde man sich das jetzt genauer ansehen?
Vor allem gibt es da zwei Tools, Bella Eye und CDR oder EDR-Tools wie von Bosch für Datenaufnahmegeräte für Airbag-Systeme. Ist vor allen Dingen für Militär und Legal Entities, also das kann man nicht wirklich kaufen als Forscher oder Privatperson. Da muss man bei Ermittlungsbehörden mitarbeiten. Das ist Embedded Forensic Technik. Also das ist schon im Auto drin und sammelt Daten von den Komponenten und bringt so seine eigenen Interpretationsprobleme mit sich. Und wir können dann proprietäre Entwicklertools benutzen, wo wir dann auch wieder darauf verlassen müssen, dass die dann sicher sind und verlässlich sind, dass die Daten, die sie sammeln, dann auch wirklich das ist, was uns dann angezeigt wird. Hier ist zum Beispiel die Ermittlung zum Tesla Autopilot. Ein Tesla ist in den Baum gekracht. Fahrer hat dann behauptet, das war nicht sein Fehler, sondern der Wagen hat von selbst beschleunigt und ist reingekracht. Die Versicherung wollte das natürlich irgendwie bewiesen oder haben, dass es das Problem des Autos ist. Tesla sagt, dass natürlich, dass es nicht das Problem des Fahrzeugs war. Die Versicherung hat also uns gefragt nach den forensischen Fähigkeiten des Autopiloten. Wir haben also diese Unit genommen, diese Daten und Metadaten gesammelt. So, wir haben also erst diesen Autopiloten genommen, wir haben die Speicherkomponenten gefunden, also den EMMC in diesem Fall. Wir haben einen Chip aufgemacht von dem EMMC, wie wir das in mobiler Forensik oft tun. Wir haben dann gesehen, das ist SquashFS Storage, das auch nicht verschlüsselt ist. Wir haben Metadatenanalyse gemacht und Logs identifiziert. Und dann haben wir gesehen, das ist ein komisches Setup, seltsames Gerät. Es ist ziemlich protected, sehr gut geschützt, aber sie ist nicht viel Daten drauf. Es wird alles in die Cloud bewegt. Also automobile digitale Forensik sollte ja eigentlich leicht sein, oder? Wir tun Dinge mit den Beweisstücken, sammeln Daten, finden die Sachen raus und dann sind wir okay. Aber eigentlich geht es dann halt in Wirklichkeit nicht ganz so leicht, weil moderne automobile Forensik ist ermittelt sehr langsam wegen der langen Zeit, die wir für alles brauchen. Wir sehen, können nicht oft in Komponenten reinschauen und wir haben halt zwar diese Tools, aber wir wissen nicht so wirklich, was die Tools machen und dann müssen wir dann in die Hersteller vertrauen. Viele Regeln sind dann also herstellerspezifisch, viele Daten, die dann aber sehr herstellerspezifisch sind. Zum Beispiel, wie man, was da ausgelesen wird oder wie die Device selber aussieht, das ist ein großes Problem in der Dateninterpretation. Also ist jede Ermittlung auch eine individuelle, was sehr schwer, sehr komplex und zeitfressend macht. Das hat die Wissenschaft schon lange gesehen und die Wissenschaft löst gerne Probleme und macht auch gerne neue Probleme. Leute gucken sich also verschiedene Forschungsbereiche an, sehr spezifische und auch generell mit Fundamentalforschung. Also, wenn wir uns zum Tesla Autopilot angucken, das ist eine Tiefenanalyse. Dazu dann halt die Datenlogger, Blackboxes und Streaming. Wir bringen das dann zusammen mit der physischen oder digitalen Beweislage des Autos. Wie können wir das zum Beispiel mit den Interfaces zusammenbringen und dann halt Grundforschung, um einfach tieferes Verständnis des Bereichs zu bekommen. Wir können also außerdem Veränderungen in der Industrie finden. Es wird halt viel gegen neue Fahrzeuge gelobbyt, gegen selbstfahrende Fahrzeuge und nicht die Hersteller haben herausgefunden, dass Autos jetzt einfach zu komplex sind und sie nicht wirklich verstehen, was die Autos tun. Sie müssen sich mit Datensicherheit abhandeln, wegen des Gesetzes, und auch müssen sie ihre Geräte einigermaßen sicher machen. Da hat das Lobbying nicht so gut funktioniert. Also machen sie zentralisierte Architektur, also Architektur, wo nicht jede ECU für jedes Auto zuständig ist und mit allen Interfaces zu tun hat, sondern alles ist zentralisiert, das wird gesammelt, kriegt seine eigenen Prozessor, Gateways. So können wir also Daten von nur einem Teil sammeln und sehen, was tatsächlich in einem Auto passiert ist. Es gibt dann noch andere Features. Neue Autos haben oft biometrische Authentifizierung, also persönlich feststellbare Informationen über Individuen. Außerdem Personalisierung, zum Beispiel, was für Musik ein spezifisches Individuum sich anhört. Und Features, also Zusatzfeatures, die vielleicht den Geschmack des Users dann auch noch zeigen können. Und daraus kann man schon viel ablesen. Unser Ziel ist jetzt auch, mit IT-Firmen zusammenzuarbeiten, weil das teilweise nicht so ganz einfach ist. Wir können gut Autos bauen, aber sind nicht gut darin, da IT drin einzubauen. Zum Beispiel Huawei arbeitet mit Ceres und Porsche wird in der Zukunft mit Apple CarPlay zusammenarbeiten, damit dann das Entertainment in den Porsche integriert werden kann, wenn ihr dann einen Porsche hat. Die OEMs machen digitale Forensik ein Cloud-Problem. Zum Beispiel Volkswagen tut sich jetzt mit Microsoft zusammen, um alles in die Microsoft Cloud hochzuladen. Das ist dann nicht nur der Autohersteller, der dann ermittelt wird, sondern halt auch der Cloud-Provider, Und da müssen wir uns dann halt wieder auf Daten verlassen, die wir vom Provider kriegen.
Wir haben hier jetzt viele Chancen dadurch und auch viele Herausforderungen. Also Autos sind sehr wichtig für Untersucher, aber aufgrund ihrer Komplexität, automobile Digitalforensik-Untersuchungen sind eben sehr komplex. Das führt dazu, dass man Autos jailbreakt, zum Beispiel der Tesla-Hack, der in dem Folgentalk behandelt werden wird von Niklas und Chris. Außerdem schauen wir uns Forensik von Auto-Ökosystemen an und eine höher strukturierte Weiterverwendung von erworbenem Wissen an dieser Stelle. Wir versuchen, ein Verständnis zu generieren für die Fähigkeiten und das Potenzial dieser Tools. Und wir müssen eben die Privatsphäre-Implikationen verstehen. So, wir haben also auf diese Weise eben sehr viel Angriffsflächen und die Hersteller profitieren von den Fähigkeiten, während eben die Eigentümer der Fahrzeuge eher nicht davon profitieren. Mehr und mehr Daten sind eben bei OEMs, bei den Cloud-Anbietern und bei anderen Dritten, die eben sich um irgendwelche Dinge kümmern müssen. Dinge deswegen, weil eben gerade diese Anbieter gar nicht unbedingt wissen, was für Daten sie da in den Händen halten. Und ganz speziell in diesem Fall hat eben die Mozilla Foundation sich eben die Privatsphärenimplikationen von modernen Autos angeschaut und sie haben sich 25 verschiedene Fahrzeugmarken angeschaut und die Schlussfolgerung war eben, dass Fahrzeuge ein absoluter Datenschutz-Albtraum sind. Also sie haben eben gemerkt, die Autos sammeln, wie schnell man eben fährt, bis hin zu Daten wie sexuellen Präferenzen, wo man sich, wo eben nicht davon ausgeht, dass Autos das sammeln und an Dritte weitergeben. Ja, und eben, dass die Autos jetzt auch Teile des Internet of Things sind, das hilft eben auch nicht gerade. Und die hohe Komplexität führt eben zu einer besonders hohen Zahl von Software-Bugs und Vulnerabilities. Es gibt eben sehr viel Security by Obscurity. Es findet sehr viel Forschung statt im Bereich Tesla, weil das dann eben ein klassisches IT-System ist, also ein Computer mit Rädern, was es eben schon etwas einfacher macht in der Untersuchung. Viele OEMs schaffen es noch immer nicht, ihre Komponenten rechtzeitig zu patchen und mit Software-Updates zu versehen, was eben auch gar nicht so einfach ist. Und es gibt eben immer wieder die Diskussion darüber, für wie lange eben noch Sicherheitsupdates und Sicherheitspatches angeboten werden sollen für die Fahrzeuge. Keyless Go-Systeme machen den Diebstahl von Fahrzeugen eben deutlich einfacher. Und da gibt es eben spezialisierte Hardware-Devices, mit denen man eben remote viele verschiedene Fahrzeugtypen mit Keyless Go-Funktionalität aufmachen kann. Und das Thema Datensammlung und Weitergabe ist eben auch ein sehr großes Security-Thema. Und Hersteller sollten an dieser Stelle transparente Datenpolicies implementieren und eben Sicherheitsmaßnahmen einführen, die Daten zu schützen. Und zudem eben enthalten Autos sehr viele Komponenten von Drittherstellern. Also das führt natürlich dazu, dass wenn eben eine Sicherheitslücke gefunden wird, dann kann das eben viele verschiedene Zulieferer betreffen und ja, das macht es eben auch schwierig. Schlussfolgerung, Autos sind sehr wichtige, interessante Gegenstände für forensische Untersuchungen, aber es sind eben sehr komplexe Gegenstände, die es zu untersuchen gilt. Man kann sich da sehr vieler Datenquellen bedienen, um eben Evidenz zu verifizieren, um zu schauen, ob die Daten überhaupt vertrauenswürdig sind. Und die ganze Bewegung der Autoindustrie Richtung softwarebasierten Fahrzeugen bietet zwar viele Chancen, aber bietet eben auch sehr viele Gefahren im Bereich Privacy. Und für die individuellen Nutzer, es fehlt immer noch sehr viel Grundlagenforschung im Bereich der Autoforensik, vor allem im Bereich Privacy and Security. Und wir sehen aber, dass die Fähigkeiten an dieser Stelle aus unserer Sicht heute in der Zukunft besser werden. Vielen Dank.
Thanks, Kevin.
Danke, Kevin. Wir haben noch eine gute Zeit für Fragen.
Line up at the microphones. And while you do so, we're gonna pose the first question from
und die erste Frage aus dem Internet.
Is there anything?
Ist da was?
Well, doesn't look like so.
No, sieht nicht so aus.
We go to microphone
also Mikrofon Nummer 1, 4 sogar.
Number 4, there's a question for microphone number 4.
1 2.
Could you please leave the room a little bit more silently? Thanks.
Please leave the room a little more leiser, den Raum verlassen bitte.
Can you briefly talk about the
kannst du uns kurz sagen, was die Boundary-Protokolle sind für die Clouds? Was sind keine Websockets? Sind da irgendwelche Standards absehbar? Das ist durcheinander. Sehr mobil Kommunikation, 3G bis 5G. Es hat dann oft damit zu tun, wie weit wird kommuniziert, Wi-Fi oder Bluetooth. Es gibt ein paar Standards, zum Beispiel die Kommunikation zwischen Autos, aber wie ich vorher schon sagte, ist der Standard definiert unterschiedliche Dinge, lässt aber viel Raum für spezifische Hersteller, was die Ermittlungen dann hart macht. Wir müssen halt alles Mögliche reverse-engineeren und hoffen, dass die Hersteller wissen, was sie tun. Mehr Fragen von Mikrofon Nummer 1. Hallo, ich habe mich gefragt, wie könnt ihr Forensik machen, wenn Hersteller alles in die Cloud reinschicken. Da könnt ihr ja einfach sagen, wir wissen nichts, der Tesla crasht und die sagen, hopp, es gibt keine Daten. Das ist ein legales, ein rechtliches Minenfeld. Ja, das Ziel hinter der Tesla-Ermittlung war, halt, die haben halt gesagt, alles bei uns ist okay, vertraut uns. Und wir haben dann halt die Komponenten im Fahrzeug nachgeschaut, weil einige Sachen halt doch in Logs im Fahrzeug gespeichert wurden. Wir konnten halt für diese Device im Fahrzeug beweisen, ja, da wird halt doch was geloggt, dass der Autopilot lief halt doch, während der Unfall passiert ist. Wir müssen also viele proprietäre Daten nehmen und hoffen, dass die Devices dementsprechend nicht verschlüsselt sind. Das war bei uns dann halt nicht der Fall. Wir konnten es halt auslesen. Also Tesla wird in Zukunft also seine Logs einfach löschen und alles verschlüsseln. Ja, ich glaube nicht, dass sie was löschen werden, aber der Autopilot ist verschlüsselt und wir werden in der nächsten Präsentation sehen, wo sie die Device dann aufgemacht haben und dann mit der Encryption nichts mehr zu tun
haben. Okay, danke. Jetzt Mikrofon 3. Hi, danke. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt einen Tesla besitze, diese Daten, wenn die in die Cloud geschoben werden, habe ich dann jetzt nicht zumindest in der EU ein Recht, diese Daten an mich ausgehändigt zu kriegen? Ja, das hast du. Okay, und dann kann ich zu euch gehen, um forensische Untersuchungen anstellen zu lassen. Ja, das kannst du. Und das ist ein Forschungsbereich, in denen die Forscher an der Universität Münster sich gerade ansehen. Und zwar genauer bei den Smartphone-Apps, die sich mit den Autos verbinden und inwieweit man da an die Daten kommt und welche Regeln die Hersteller eigentlich erfüllen müssen. Okay, Mikrofon 2. Hi. Ich gehe davon aus, du bist vertraut mit der Regulation 106. Was ist die welche Schlussfolgerung hast du da mit in Bezug auf die Fahrzeughersteller? Also es ist ja nur eine Regelung und mehr so eine Art Guideline mit einer ISO. Aber wenn man das liest, dann betrifft das ja oder spricht das gar nicht die Hauptprobleme an. Also wie beeinflusst das die Entwicklung und die Forensik? Ja, ich habe keinen Effekt auf die Forensik gesehen durch diese Regulierung. Der einzige Effekt, den ich mitbekommen habe, ist, dass Porsche den neuen Macan nicht baut, weil sie diese Regelungen nicht erfüllen können. Aber andere Forschung hat herausgefunden, und wir sehen das auch, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass die Hersteller, also die OEMs, Standardisierung verwenden, aber es mehr als Inspiration sehen, wie man etwas lösen könnte. Und man kann sich so ein bisschen darauf verlassen, dass Daten in einem bestimmten Format sind oder im Auto oder in der Cloud verfügbar sind, aber das hängt sehr stark davon ab, welches Auto es ist, wann es gebaut wurde, ob sie einem Standard gefolgt sind oder folgen mussten. Aber ich habe da noch keine große Auswirkung gesehen, ehrlich gesagt. Jetzt gerade ist der Weg immer, dass sie alles in die Cloud packen und dann da irgendwelche Magie wirken. Okay, Fragen aus dem Internet? Ja.
First off, can you firewall the data?
Kann man eine Firewall um das Auto hochziehen? Und ist es überhaupt legal? Wäre es legal, das Modem zu entfernen oder irgendwelche Funkeinheit aus dem Auto zu entfernen? Also erste Frage, ja, das passiert schon. Also es gibt Firewalls, die für den Einsatz in Fahrzeugen gedacht sind und allerdings für die Kommunikation zwischen Komponenten. Und ja, man kann das Modem entfernen. Aber man kann auch einfach ein altes Auto kaufen, das keine Kommunikationsmöglichkeiten hat, das nicht mit fremder Infrastruktur Kontakt aufnehmen kann. Zum Beispiel, also jetzt bei so einem Tesla, da kann man eigentlich keine Funktion oder die meisten Funktionen des Autos nicht nutzen, wenn man den AGBs nicht zustimmt. Und damit denen erlaubt, dass sie die Daten sammeln. Okay, Fragen aus dem Internet? Ja, eine gute Folgefrage. Wie alt muss das Auto denn da sein, um ein Modem oder die Datensammlung zu verhindern? Ja, das ist eine Frage, die ich nicht genau beantworten kann. Ich würde sagen, ungefähr 10 Jahre, vielleicht 7, 8. Das ist ein ganz guter Punkt, als das mit den Backend-Systemen angefangen hat, mit der Kommunikation. Also AlphaCard ist so 6, 7 Jahre alt, ist relativ bequem, aber redet halt nicht mit irgendeinem Backend. Okay, wir haben bestimmt noch Zeit für eine Frage. Mikrofon 1. Danke für den Vortrag. Und ich habe mich gefragt, ob ihr irgendwas untersucht habt außer Tesla, weil verteiltes Netzwerk ist einfach in der Vergangenheit. Jetzt heutzutage haben wir eine Domain-Architektur und als nächstes die Zonen-Architektur. Das wird dann nicht mehr so zentralisiert sein, wie du es gezeigt hattest. Und soweit ich weiß, senden die meisten Hersteller außer Tesla nicht so viel in die Cloud, einfach weil es zu teuer wäre. Ja, wir haben uns auch Toyota zum Beispiel angesehen, Mazda, Volkswagen. Und da haben wir gesehen, dass sie sich relativ ähnlich verhalten. Aber was du richtig gesagt hast, Tesla ist dann natürlich das Beispiel, was die stärkste Integration in die Cloud hat, die übertragen am meisten. Aber die anderen Hersteller bewegen sich in ähnliche Richtung. Wir haben da also eine Mischung, eine Hybrid-Architektur, wo es Komponenten gibt, die zentralisiert sind und Komponenten gibt, die dezentralisiert arbeiten und Domain-Architektur, wie du es auch angesprochen hast. Aber es bewegt sich in eine ähnliche Richtung. Und der Bericht der Mozilla Foundation hat ja 25 verschiedene Marken untersucht und die haben auch genau das festgestellt. Ja, aber Mozilla hat ja nur die Privatsphäre-Policies untersucht. Ja, das stimmt. Aber man sieht, dass die Richtlinien, die Regelungen für die Privatsphäre Regelungen natürlich damit zu tun haben, was sie auch dann kommunizieren wollen und kommunizieren werden mit Backend. Aber es gibt wenig Forschung bisher. Und ja, wir sollten uns natürlich nicht einfach nur auf diese Richtlinien und diese Verträge verlassen, aber es gibt einfach sehr wenig Forschung. Und da gibt es auch sehr viel Regelungen. Und als Zivilgesellschaft müssen wir uns jetzt halt erstmal darauf verlassen und das mehr untersuchen. Ja, vielen Dank für diese Fragen. Es gibt noch Fragen. Bitte geht dann nochmal auf ihn zu, die hier vor Ort sind. Kevin, vielen Dank für den Talk. Nochmal Applaus und auch vielen Dank aus der Übersetzerkabine.